Ich freue mich sehr, dass wir heute erzählen. Wir stecken mitten in der Apostelgeschichte drin. Wir haben schon ein paar Kapitel zusammen angeschaut und heute ist Kapitel 7 dran und es geht um Stephanus. Und über Stephanus wissen wir nicht mega viel, aber er war einer von diesen Männern, der ausgewählt wurde, um die erste Gemeinde, die Apostel gegründet haben, zu unterstützen. Sie hatten dort aber recht viel Arbeit und haben ein paar Männer ausgesucht, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, um sie zu unterstützen. Und der Stephanus war einer von denen. Und es heisst noch nicht mega viel darüber, aber es heisst vor allem, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und er muss ein mega eindrücklicher Mann sein. Und er hat einige Leute verärgert in der Synagoge wegen dem, was er gemacht hat. Er hat mit viel Autorität geredet, mit einer Weisheit, die man nicht standhalten konnte, und er hat einen Haufen Wunder getan. Und das hat ein paar Leute verärgert. Und darum hat man falsche Zeugen aufgestellt, man hat falsche Aussagen machen gegen Stephanus und hat ihn vor einen hohen Rat gezogen. Und dort stehen wir jetzt. Dort fängt Kapitel 7 an, dass der Stephanus vor einem hohen Rat ist mit dem Vorwurf, er hat gegen Mose und gegen Herr gelästert. Und nach dem Gesetz der Juden war für das die Todesstrafe angesehen. Im 3. Mose 24 heisst es, wer den Namen vom Herrn lästert, der soll gesteinigt werden. Und der Stephanus ist da und der Hohepriester fragt ihn, hey, all die Anschuldigungen, die wir jetzt gehört haben, die falschen Aussagen, die Vorwürfe gegen dich, sind die wahr? Oder was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und dann kommt dem Stephanus seine Verteidigungsrede, wo wirklich nicht sehr viel mit der Verteidigungsrede zu tun hat, ehrlich gesagt. Und wir wollen die miteinander anschauen und dort durchgehen und ein paar Gedanken teilen, die wir hatten zu dem.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir sind jetzt eigentlich gerade dort. Der Stephanus steht sozusagen wirklich vor dem Gericht, vor dem Rot. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir damit um? Wenn wir jetzt müssen dastehen, wir wissen die nächsten Worte, die wir sagen, an dem hängt unser Leben. Wir wissen, wenn wir uns verteidigen, dann vielleicht schaffen wir es uns daraus herauszunehmen, dass wir nicht umgebracht werden. Weil Stephanus hat genauso gute Stelle aus dem 3. Mose kennt. Der hat gewusst, jetzt wird es ernst. Jetzt muss ich mal schauen, was ich jetzt antworte. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt dort stehe, ich glaube, das allererste, wo mir so in den Sinn kam, das bin nicht ich gewesen. Das habe ich nicht gesagt. Das ist nicht Ding. Wir würden uns ja sofort rauskommen und sagen, nein, das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch wird gehen. So wird es jedenfalls mir wahrscheinlich gehen im Ganzen. Aber der Stephanus hat es anders gemacht. Stephanus hat zuerst einmal einfach angefangen. Jetzt mit seinem ersten Satz eigentlich. Hat er gesagt, das ist vom Apostelgeschichte 7, 1 bis 6. Den Teil schauen wir jetzt gerade an. Hat zuerst mal gesagt, der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Also er hat zuerst einmal sich positioniert, wer ist Gott? Wer ist Gott in seinem Leben und vor wem steht er eigentlich effektiv? Wer ist der, der ihn quasi kann richten im Ganzen? Nicht der Rot, der ihm gegenüber gestanden ist und der ihn angeschuldigt hat, sondern wer ist der, der wirklich kann die Entscheidung treffen kann, ob du lebst oder stirbst im Ganzen oder wie es weitergeht. Und dann fängt er an mit ganz am Anfang eigentlich von der Geschichte von der Juden, und zwar beim Abraham. Er nimmt Abraham auf und fängt da im Sinn von, was ist das gewesen, wo der Abraham ausgemacht hat. Der Abraham ist da gewesen, der erzählt die Geschichte, wo Gott ihm begegnet worden ist, wo er ihm verheißen hat, dass er ein grosses Volk wird sein. Er hat ihm verheißen, dass er in einem Land wird wohnen, wo Milch und Honig fließt. Und er hat ihm all die verschiedenen Sachen verheißen. Aber der Abraham hat von diesen Sachen, in dem Augenblick, wo er die Verheißung bekommen hat, noch nichts gesehen. Er hat weder einen Sohn gehabt, er hat seine Antwort gesagt, ja, dann wird irgendeiner aus meinem Haus, aber nicht seine liebliche Nachkommen folgen. Und dann hat der Herr gesagt, nein, du wirst einen Sohn im Ganzen haben. Und dann habe ich mich auch gefragt im Ganzen, bin ich bereit zu glauben, wenn mir der Herr etwas sagt? Und ich habe mir ein bisschen etwas überlegt, wie könnte ich das ein bisschen einfacher machen, auf unsere Zeit vielleicht, was so ein bisschen da war. Das ist ein ganz simples Beispiel. Und zum Beispiel, ich würde sagen, Mike, komm nach dem Gottesdienst, ich habe einen Sugus für dich. Jetzt kann der Mike kann sagen, okay, er glaubt das, er kommt nachher. Oder er kann es sein lassen. Das ist seine Entscheidung, was er damit macht. Und so ist es eben Abraham. Und Abraham hat nicht gesehen, was wird kommen. Er hat auch noch Verheißen bekommen im Ganzen raus. Dein Volk wird leiden. Deine Söhne und Töchter werden in Gefangenschaft gequält im Ganzen drin haben. Aber nein, er hat gesagt, er glaubt an das, was der Herr gesagt hat. Und er glaubt daran, dass der Herr wird ihn dort durchführen wird und er wird ihn dann festhalten. Und es ist ja noch, wir wissen jetzt im Nachhinein, das ist der Vorteil von uns jetzt, es ist noch so gekommen. Aber er musste da drin stehen und musste glauben im Ganzen. Und ich habe mir noch gedacht, wie oft in unserem Leben ist das auch so. Wir bekommen etwas verheißen. Wir haben beispielsweise eine grosse Verheißung, ist alles, was in der Bibel steht. Da haben wir genug Verheißungen für uns. Aber wie fest glauben wir wirklich, dass die Sachen wahr werden? Dass sie wirklich so sind, wie sie stehen. Dass wir an denen fest können heben und sagen, nein, der Herr wird sie tun und machen. Auch wenn ich nicht weiss, wie es funktioniert. Der Abraham hat nicht gewusst, wie sie ein Kind bekommen sollen im ganzen Sinne. Wie das soll funktionieren, sie sind schon älter gewesen, oder wie das soll sie das nachher als ganzes Volk daraus rauskommen sein, wie soll sie gerettet werden. Er hat Lösungen nicht gehabt. Aber er gewusst, ich vertraue am Herrn, ich glaube auf das. Mit dem hat der Stephanus eigentlich angefangen. Und zwar, ja genau, haben wir schon gesagt. Nachher geht er weiter zum Josef. Der Josef, seine Geschichte, ist eigentlich der nächste Teil, den er eigentlich nimmt. Das steht im Apostelgeschicht 7, 9 bis 16. Könnt ihr das nachher nachlesen. So als Ding, wir haben jetzt, das ist eine relativ lange Rede, die er gemacht hat. Ich tue jetzt nicht vorlesen, ich bin nicht so schnell im Lesen. Das würde ein bisschen zu lang, gehen für euch, aber lesen es nachher daheim vielleicht mal durch oder für euch zusammen. Und ich sage euch immer so ungefähr das Kapitel oder gerade den Abschnitt, wo wir sind. Wir können das dann noch im Nachhinein durchlesen, wir haben da Zeit dafür. Wir sind jetzt beim Josef, das ist eben vom 9 bis Vers 16 eigentlich. Und dort kommt auf eigentlich, erzählt er vom Neid von den Brüdern gegenüber dem Josef, wo der Josef den Traum gehabt hat, drum und dran. Und wo sie ihn dann eigentlich nach Ägypten verkauft haben, sie haben ihn abgelehnt. Er hat dort eigentlich die Vision gehabt, eigentlich, dass er sie wieder retten drum und dran. Die Brüder haben ihn abgelehnt, haben ihm gesagt, nein, was hast du mehr als mir? Und haben ihn eigentlich abgeschoben. In Ägypten, der Herr hat ihn nicht vergessen, der Herr war bei ihm, der Herr hat ihn ausgerüstet und hat ihn bis zum Mann direkt unter dem Pharao verbracht. Nachher geht der Stephanus weiter eigentlich, nachher sind die Hungerszeiten gekommen, wo alle gehungert haben. Und genau dort drin hat der Herr nachher den Josef gebraucht als Retter für seine Brüder. Also für das ganze Volk Israel eigentlich, weil die haben nichts mehr zu essen gehabt. Sie sind nachher gekommen, er hat sich offenbart im Ganzen. Sie sind nachher in Ägypten wieder gewesen, das Volk hat überlebt und ist jetzt in Ägypten gewesen, im Ganzen. Nachher geht er weiter zum Mose. Die 300 Jahre sind nachher rum, das Volk hat sich gemehrt, es ist ein neuer Pharao gekommen, das ist jetzt der nächste Abschnitt, bis ungefähr 27, 35, da drin ist verschiedenes. Und dort erzählt er eigentlich die Geschichte, geht er von Mose ein. Und zwar der Mose, der zuerst unterwegs war, geboren als Israelit, im dritten Monat dann ausgesetzt, weil es der Befehl vom König war, sonst ist er umgebracht worden. Und die haben ihn ausgesetzt, Gott hat gelenkt im Ganzen und Gott hat geführt und geleitet, dass der Mose wie zur Königstochter, also Tochter vom Pharao war. Dort ist er ausgebildet worden und der Herr hat geschaut, dass er eigentlich einen Mann vorbereitet hat, für das, dass er sein Volk kann führen und kann leiten und es kann retten. Ja, und von dort ist dann quasi der Mose älter geworden, er ist 40 geworden und mit 40, sagt der Stephanus hier, hat er sich erinnert an seine Brüder und Schwestern. Und dann hat er gesehen, dass Unrecht da worden ist, dass ein Ägypter, ein Israelit, Unrecht da hat. Und dann hat er den Ägypter umgebracht. Nachher kommt er den nächsten Tag wieder an, zu zwei Juden oder Israeliten, die miteinander streiten. Und die geben ihm eigentlich den Vorwurf im Ganzen inne. Wer hat dich zu unserem Anführer gemacht? Wer hat dich zu unserem Retter erkoren? Und willst du uns auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Sie lehnen den Mose ab. Und es steht, ich will den richtigen Vers haben, dass der Mose gesagt hat, sie haben noch nicht gesehen, dass Gott sie will durch die Hand von Mose retten. Der Mose flüchtet ins Exil, abgelehnt, wie er ist, baut sich ein neues Leben auf, bekommt zwei Kinder, hat es gut, drum und dran. 40 Jahre später, wenn er 80 ist, begegnet ihm der Herr im Dornbusch. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Und ich habe es ein bisschen so genommen für mich, wo sind die Dornbüsche in meinem Leben? Wo habe ich die Begegnung mit dem Herr? Also es war eigentlich eine Begegnung mit dem Herr, die der Mose verändert hat. Es war die Begegnung, die er gesehen hat und vertraut hat, ja, der Herr nimmt es gut bei mir. Der Herr zeigt es mir, auch wenn ich es nicht begriff. Er hat gesagt, ich kann nicht gut reden. Ein paar Kapitel weiter vorne steht, er war gewandt in Worten. Dann habe ich gefunden, ich bin gespannt, was in den 40 Jahren passiert ist. Wissen wir nicht. Aber der Herr nimmt den Mose ernst. Und jetzt, wo sind die brennenden Dornbüsche in meinem Leben? Das sind die Begegnungen, die der Herr mit mir wird haben. Wo er mir etwas zeigen will, wo er mir etwas offenbaren will. Jetzt gibt es verschiedene Arten, wie du damit umgehen kannst. Der Mose hat in den Busch gesehen, ui, der brennt. Ich gehe in die Richtung. Dann wäre die Geschichte anders gegangen. Dann hätte der Herr einen anderen Mann genommen. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir sehen, der Herr will zu uns reden oder will uns etwas zeigen, haben wir die Wahl. Wir haben die Wahl, gehen wir darauf ein, hören wir wirklich zu und nehmen es ernst und setzen es um. Oder laufen wir davon, sehen wir es erst gar nicht. Das ist auch noch so eine Sache. Wenn wir überhaupt umschauen und sehen, ob der Herr uns überhaupt etwas zu sagen hat. Das sind Einstellungen drin. Und wenn wir es sehen, haben wir ein Ja dazu? Oder nehmen wir einfach good to know, aber ja, bis später. Es gibt verschiedene Arten drin. Und ich möchte euch herausfordern im Ganzen, überlegt euch, wie würdet ihr damit umgehen? Und das kann, eben, ein Dornbusch kann sein, in meinem Leben ist, ich lese morgen die Bibel und ich habe etwas, wo ich merke, du, das trifft mich. Das ist etwas, was der Herr jetzt persönlich zu mir spricht. Es kann auch sein, dass er einen anderen dazu braucht. Zum Beispiel mein Leiter, der mir etwas sagt. Und ich merke, oh ja, da müsste ich vielleicht etwas machen. Oder etwas ist. Oder im Gebet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Herr dich begegnen kann. Aber dort sind wir offen, zu hören. Und der Mose ist der, der eigentlich von den Israeliten abgelehnt worden ist. Und der Mann hat Gott wieder zurückgeschickt.
Genau, die Begegnung hat Mose sein Leben wirklich verändert. Und in der Apostelgeschichte 7,35 heisst es, diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott als Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Und der Vers ist mir so rausgestochen, weil die Menschen etwas ganz anderes gesagt haben als der Herr. Menschen haben Mose mega klar gesagt, hey, du bist nicht unser Anführer, du bist nicht unser Richter. Und der Herr hat gesagt, mal, der Mose ist der Anführer und der Mose ist der Retter von diesem Volk. Und ja, es ist mir so rein, weil ich gemerkt habe, nur weil Menschen etwas gesagt haben, ist es noch lange nicht wahr. Es gibt so viele Aussagen, die Menschen machen über uns und ein paar sind mega hilfreich. Und manchmal werden auch Sachen gesagt, die einfach nicht wahr sind. Und es hat mich so ermutigt, zu merken, nur der Herr allein bestimmt unseren Auftrag. Egal, ob Menschen sagen, das ist nicht deine Aufgabe. Wenn der Herr sagt, das ist deine Aufgabe, dann bleibt das meine Aufgabe. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht für Moses' Auftrag, dass Menschen gesagt haben, du bist nicht unser Richter. Das hat gar keinen Einfluss auf den Herrn seinen Plan. Die Frage ist einfach, ob wir nachher dem Auftrag Folge leisten wollen. Ob wir dem Auftrag laufen wollen, den der Herr uns gegeben hat. Und der Mose hat das gemacht. Und der Stephanus hat das auch gemacht. Mit den Sachen, die er hier gesagt hat.
Und wenn wir jetzt wieder überlegen, dass Stephanus vor dem Hohen Rot gestanden ist und hat das alles erzählt. Bis dahin hätten alle Juden regelung gesagt, ist gut. Vielleicht hätten sie es nicht ganz in den gleichen Wort erzählt, aber keiner von ihnen hätte irgendetwas gesagt dagegen. Die hätten alle gesagt, ja, das ist unsere Geschichte. Und nachher geht Stephanus weiter und nimmt Aussage aus dem 7. Mose 37. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das sagt er dort, und es ist im Ganzen nicht Juden, haben sich berufen auf das Gesetz von Mose. Sie haben sich berufen auf das, was Mose in seinem gesagt hat im Ganzen. Dann sagt er ihnen, es wird eigentlich auch auf das alles losen. Und wir können die Aussage noch ein bisschen merken, die kommt eigentlich später wieder vor in seiner Rede im Ganzen. Bis jetzt an hat er eigentlich die Anschuldigung, die er gesagt hat, dass er gegen den Herrn gelöstert hat. Am Anfang hat er ja gesagt, wer der Herr in seinem Leben ist. Dass er die Autorität und Macht in seinem Leben hat. Da sagt er jetzt eigentlich vom Ganzen aus, auf die Geschichte von Mose, dass der Mose von Gott eingesetzt worden ist, dass der Mose durch Gott berufen worden ist am Dornbusch im ganzen Sinne und dass er in seiner Berufung gelaufen ist. Also er tut eigentlich die Anschuldigen, sagt er eigentlich, stimmen nicht gegen ihn. Plädiert auf nicht schuldig jetzt im ganzen Sinne. Nachher geht er weiter, der Stephanus, und erzählt die Geschichte vom Kalb. Und zwar, ich glaube, die meisten kennen es von euch, sie sind am Berg Sinai, Mose geht auf den Berg rauf, das Volk Israel, ja, hat das Gefühl, wo ist jetzt der Mose an, was machen wir? Wir wollen unsere eigenen Götter, die wir mittragen können, die wir bei uns heim Ganzen nehmen. Das Volk hat Mose wieder abgelehnt. Es hat sich nicht können unterstellen unter dem Mose, unter das, was er gesagt hat. Mit den Götzen, die sie gemacht haben, haben sie eigentlich den Herr abgelehnt, als ganzes Volk. Die Konsequenzen daraus waren nachher, sie mussten 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Hat keiner von ihnen ins verheißene Land hineingebracht. Es sind alle gestorben, abgesehen von zwei, die am Herrn geglaubt haben. Der Stephanus nimmt es noch weiter und nimmt noch die Ausstelle aus dem Amos raus, wo der Prophet sagt, dass sie in dieser Zeit in der Wüste eigentlich 40 Jahre lang ihren eigenen Götzen durchgelaufen sind. Und dass dort daraus raus die Konsequenz herausgekommen ist, dass sie in der, im Götzendienst das weitergemacht haben, dass sie es nachher auch weitergenommen haben, später in der Zeit der Könige und aus dem heraus eigentlich nachher Deportation gekommen ist, dass sie nach Babylon oder Damaskus gekommen sind. Das nimmt er raus und sagt sie eigentlich so, dass das aus dem Ganzen raus ist, aus dem Götzendienst und nicht am Herr folgen und nicht darauf nachhelfen. Das sind Konsequenzen daraus. Im Ganzen geht es dann weiter, und zwar, das ist jetzt Apostelgeschichte 48 bis 50 eigentlich, wo er dann die Anschuldigung aufnimmt, was gegen ihn erhoben worden ist, dass er gegen den Tempel eigentlich im Ganzen nimmt. Es wird am Anfang auch vorgeworfen, dass er gegen den Tempel gesündigt hat, gegen den Tempel geredet hat. Und das nimmt er eigentlich recht einfach auseinander, indem das der Jesaja 66, 1 bis 2 vorliest und sagt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr in ihr bauen könntet? Und welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hände hat alles gemacht. Und was ist, spricht der Herr. Also er nimmt eigentlich ihre ganze Tempeltheologie mit einem Satz auseinander. Er sagt eigentlich, der Herr ist überall. Der Herr ist überall im Ganzen. Er bringt das Neue auf, wo Jesus eigentlich reinbringt. Dass der Heilige Geist eigentlich quasi in uns wohnt und dass wir ein Tempel dürfen sein vom Heiligen Geist. Es ist nicht das Gebäude. Ja, das hat das zweite Rau, das hat David und der Salomo dort also können bauen, aus weil sie Gnade gefunden haben vor dem Herrn. Aber das ist eigentlich nicht der Ort, wo der Herr lebt im Ganzen. Er lebt im Himmel und die Erde ist Schimmel vor seinen Füßen. Jetzt dreht der Stephanus die Anklage um. Und zwar wirft er oder konfrontiert sie mit der Tatsache, dass sie gelaufen sind in den Wegen, die er vorher beschrieben hat, von ihren Vorfahren. Sie haben abgelehnt, den Mose, sie haben den Josef abgelehnt, sie haben nicht hören, was der Herr gesagt hat, sie haben lieber ihre eigenen Götter gebaut, sie haben ihre eigenen Sachen nachlaufen und haben ihre eigenen Ideen gehabt. Sie haben das Gesetz gesagt, das ist so hoch oben und haben auf das nicht gehört, weil sie haben ja nicht gehört, was der Mose dann gesagt hat, dass sie den nächsten Prophet, der nach ihm kommt, auf das sollen sie hören. Haben sie nicht gemacht im Ganzen, sondern sie sind in deren Überzeugung geblieben, wo sie hatten. Und da ist meine Frage, oder was ich mir überlegt habe, wie fest bin ich überzeugt von meinen eigenen Sachen? Bin ich bereit, wenn ich etwas höre, zu prüfen? Das ist wichtig, immer zu prüfen im Ganzen. Nicht einfach annehmen, aber bin ich bereit, wenn jemand etwas Neues sagt, das anzunehmen und zu schauen, ob vielleicht ich schief stand. Kann ich etwas nehmen und sagen, vielleicht bin ich falsch. Vielleicht bin ich der, der vielleicht überlegen müsste. In dieser ganzen Rede von Stephanus ist es mir eigentlich immer darum gegangen, dass die Juden verstehen, wer Jesus ist. Es ist ihm nie darum gegangen, den Finger nachher auf jemanden zu heben. Du bist falsch. Das war nicht die Idee von Stephanus. Wir werden es nachher noch mehr dazu hören. Es war immer seine Idee gewesen, dass er ihnen aufzeigen wird. Und zwar wirklich ausholend, wer ist Jesus? Wer ist der, wo sie ans Kreuz geschlagen haben? Und wer ist der, wo ihr Retter ist? Genau. Und im Sinne von auch eben, wenn man überlegt, die Juden würden sagen, wenn sie im Nachhinein, die Israeliten, die in der Wüste sind, ja, die haben falsch gehandelt. Die haben 40 Jahre müssen umschicken. Wir hätten das vielleicht nicht so gemacht. Aber nein, er zeigt dann auf, eigentlich, sie laufen genau gleich. Sie laufen genau gleich in dem Sinne. Und halten sich eigentlich nicht an das, was sie sogar selber so hoch aufstellen.
Ja, die letzten Worte von Stephanus in seiner Rede sind wirklich recht happig. Und ich werde euch das kurz vorlesen. Das steht Apostelgeschichte 7, 51 bis 53. Das ist Stephanus sein Abschluss sozusagen. Und er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen den Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Und es ist mir schon rein, wie eure Väter, so habt auch ihr gehandelt. Der Stephanus hat weit ausgeholt und wie sie damals schon gesagt hat, hat die auch die Spirale aufgezeigt. Der Mose hat man abgelehnt. Der Mose ist Retter vom Volk geworden. Der Josef hat man abgelehnt, er ist der Retter vom Volk geworden. Und jetzt stehen wir hier und hat Jesus abgelehnt, der Retter von der Erde, der Sohn von Gott. Und ich habe gemerkt, ja, wenn wir nicht ein weiches Herz haben, wenn wir nicht bereit sind, wirklich Buße zu tun und umzukehren und uns vom Herrn zu verändern, dann ist das Risiko extrem hoch, dass wir in dem gleichen System werden laufen wie unsere Väter und unsere Mütter. Es ist nicht alles schlecht, was wir bekommen von unseren Eltern oder auch von denen weiter zurück, überhaupt nicht. Aber das Risiko ist sehr hoch, dass man nicht nur das Gute übernehmen, sondern auch das Schlechte. Wie wir ein genetisches Erbe haben und man manchmal sieht, wer die Eltern und wer Geschwister sind, so bekommen wir auch ein geistliches Erbe. Sind die Systeme, die wir kennen, sind die Kultur, die wir darin aufwachsen. Die Israeliten haben auch viele gute Kultur gehabt, die haben genau gewusst, was überliefert worden ist von Mose. Sie haben das mega gut weiterverzählt. Aber sie sind eben auch in diesen Systemen gelaufen, dass sie die Propheten, die der Herr geschickt hat, abgelehnt haben. Und ich habe gemerkt, wir erben, was wir erben. Das können wir nicht bestimmen. Aber wir können wirklich entscheiden, was wir damit machen. Wie wir damit umgehen, mit diesen Systemen, die wir gelernt haben. Und das ist im Stephanus sein Abschluss von seiner Verteidigungsrede hier. Und da heisst es, in den nächsten Versen hat sie einen unbändigen Zorn gepackt. Die Leute im Hohen Rat sind unglaublich verrückt worden auf Stephanus. Und das hat mich schon auch noch so interessant gemacht, weil ich gedacht habe, wenn man mir einen Vorwurf macht, der gar nichts zu tun hat und überhaupt nicht wahr ist, wenn man sagt, oh, das hast du falsch gemacht und ich weiss ganz genau, dass ich das nicht gemacht habe, dann stresst mich da gänzlich wenig. Es stresst mich viel, viel mehr, oder es fordert mich viel mehr raus, wenn es wahr ist. Und ich glaube, das ist hier passiert. Der Stephanus hat mega viel Wahrheit gesprochen und sie sind extrem verrückt gewesen und sie sind extrem tief gewesen. Es ist nicht wirklich durchs Herz, heisst es. Und ich habe so einen guten Reminder gefunden, für mich zu prüfen, hey, wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich mit Feedback um? Ja, ich glaube, es ist immer zu prüfen, aber egal woher das kommt, wenn es einen Funken Wahrheit dran hat, möchte ich mich an der Nase nehmen und vielleicht einmal mehr prüfen und ein demütiges Herz haben drinnen. Was ist hier wirklich nicht passiert? Der Stephanus hat voller Heiliger Geist zum Himmel aufgesehen und hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und Jesus an seiner rechten Seite. Und er hat gesagt, hey, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und sie sind unglaublich verrückt worden, haben ihn vor die Stadt rausgezogen und sie haben ihn gesteinigt dort draussen. Und manchmal liest man so schnell über den Vers hinein, dass der Stephanus den Himmel offen gesehen hat. Aber das muss gewaltig gewesen sein. Es ist mir so eingefahren, ich dachte, was der Stephanus da gesehen hat. Das muss unglaublich eindrücklich gewesen sein. Und nur weil wir das jetzt gerade nicht sehen, heisst nicht, dass es nicht so ist. Die Situation ist genau noch so heute. Die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten. Und der Stephanus hat das gewusst gehabt. Und in diesem Wissen ist er von der Stadt rausgezogen worden. Und sie haben ihn gesteinigt. Und Stephanus, seine letzten Worte waren, dass er den Herrn angerufen hat und gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er ist auf die Knie gefallen und er rief, Herr, rechne die Sünde nicht an. Und ich finde es mega, mega krass, wie der Stephanus hier reagieren konnte. Er hat sich absolut entschieden, diesen Worten zu folgen, die Jesus gesagt hat, liebet eure Feinde. Er ist wirklich bis zum letzten Atemzug in dieser nächsten Liebe hineingelaufen. Er hat mir die Wahrheit gesagt, er war mega klar mit ihnen und er hat ihnen extrem viel Liebe gegenübergebracht. Und ich habe schon gemerkt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, meine Reaktion wäre ganz anders. Man hat den Stephanus zu Unrecht gesteinigt. Wir wissen, man hat falsche Zeuge aufgestellt. Man hat Aussagen machen, die nicht wahr waren. Er ist wirklich zu Unrecht hier getötet worden. Und seine letzten Worte waren, trotzdem, Herr, rechne die Sünde nicht an. Und ich merke, der Stephanus hat einfach einen grösseren Blick gehabt. Er hat einfach ein bisschen andere Perspektiven gehabt. Und er war wirklich erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich finde, das zeigt sich in dieser Geschichte in ganz vielen verschiedenen Sachen. Es zeigt sich in dieser Weisheit, die er hatte, bei dem, was er gesagt hat. Er hat wirklich eine Verteidigungsrede voller Weisheit gehalten. Er hat extrem viel Besonnenheit und Klarheit gehabt. wenn man vor dem Todesurteil steht, ja, dass man dann noch gute, klare Worte findet. Das muss ihm wirklich der Heilige Geist geben. Und er hat extrem viel Gnade und Güte und Vergebung gehabt. Und er hat verstanden gehabt, was Jesus gesagt hat, hey, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. In Matthäus 16, 25. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was der Stephanus wirklich nicht gemacht hat, ist, er hat wirklich nicht an sein Leben geklammert. Er hat gewusst um einen Sieg, den er hat. Und er hat gesehen, wo er hergeht. Er hat den Himmel offen gesehen. Und er hat auf einer anderen Ebene gedacht. Es ist nicht darum gegangen, sein Leben möglichst lang hier zu behalten, sondern darum, seinen Auftrag zu erfüllen. Und in diesem Sinne hat er eine Ewigkeitsperspektive gehabt. Und wir haben ein Bild mitgenommen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Genau wie die Ewigkeitsperspektive oder der andere Blick, den der Stephanus hatte, so ein bisschen aussehen
könnte. Ihr seht, ich habe ein Seil. Ich hoffe, ihr seht den Anfang. Das sind ja, gute 2 cm. Und für die Ewigkeit ein bisschen sinnbildlich steht jeder Zentimeter für 50 Jahre. Jetzt haben wir die ersten Zentimeter von Geburt bis 50 und dann noch die nächsten Zentimeter, sagen wir, bis 100. Das ist ungefähr die Zeit, wo wir hier auf dieser Erde sind. Und wenn es überlegt, das Seil geht weiter, geht hinten, ein paar Kürfchen, noch geht das Fenster raus, geht auf die Ringen rüber, dann noch ein bisschen weiter nach Luzern über die Alpen, dann einen um und dann geht es dann irgendwann wieder, kommt es dann wieder da hinten um und kommt wieder bis da hin. Das wäre ungefähr, wenn wir jetzt in Zentimeter, so einem Zentimeter 50 Jahre sind, sind wir bei 200 Milliarden Jahren. Wenn man das nicht lenkt, kann das Seil auch noch ein bisschen verlängern und dann einmal zum Mond schicken und wieder zurückschicken, dann habt ihr vielleicht eine kleine Ahnung, was die Ewigkeit ist. Und der Stephanus hat jetzt nicht auf diese 2 cm geschaut. Und nein, hat auf den Rest von dem Seil geschaut.
Ja, ich finde das so ein gutes Bild, weil es ein kleines Verhältnis aufzeigt. Nicht so ganz, weil man die Ewigkeit wirklich nicht gut darstellen kann. Aber ich habe gemerkt, hey, wie schnell fokussieren wir einfach auf diese 2 cm. Und egal wie fest wir uns bemühen und egal wie fest wir uns Sorgen machen, wir können alle kein Jörli hinzufügen zu diesen 2 cm hier vorne. Und ich merke, es passiert mir mega schnell. Wir stecken halt in diesen 2 cm hier vorne. Das passiert uns halt, weil wir hier vorne hocken. Aber das ist etwas, wo ich gedacht habe, oh, das wünsche ich mir, ein bisschen mehr zu haben wie der Stephanus. Ein bisschen mehr zu verstehen, dass es eben nicht nur um die 2 cm geht. Nicht nur auf diesen Teil hier, sondern wirklich in prüfen, hey, das, was nachher kommt, ist so viel grösser. Aber was hier passiert, in diesen 2 cm, ist mega entscheidend. Weil es entscheidet, das, was nachher kommt. Es entscheidet, was nachher passiert. Und ich finde es mega hilfreich, weil ich habe mir das dann wirklich auch ein bisschen überlegen, hey, wo investiere ich mich? Investiere ich mich in die Sachen, die mega wichtig sind für die 2 cm? Oder investiere ich mich in Sachen, die nachher noch Einfluss haben? Sachen, die Ewigkeitswert haben. Und ich habe gemerkt, beim etwas genaueren Prüfen, dass ich bei vielen Sachen das Gefühl habe, oh, die sind extrem wichtig. Und dann, als ich so ein bisschen mit dieser Perspektive anschaue, dachte ich, ja, doch nicht so mega wichtig. Und es war wie gut gewesen, ja, für mich das ein bisschen zu überlegen. Und ich möchte, ja, wir wollen die Fragen wirklich uns allen ein bisschen stellen. Hey, an welchem Teil orientiere ich mich? An diesen 2 da vorne oder am Rest des Seils, wo einmal um die Welt geht und wieder zurückkommt und gleich nicht zeigt, wie lange das Ewigkeit ist. In welchen Abschnitt investiere ich mich? In welche Sachen? Die relevant sind für jetzt oder die für nachher? Und ich merke, das ganze Kapitel hier vom Stephanus war für mich ein mega guter Reminder gewesen. Hey, was mache ich, wenn es wirklich hart auf hart kommt? was mache ich, ja, wenn wirklich Druck entsteht und wenn es wirklich wichtig wird. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht genau sagen. Ich glaube, keiner von uns kann mega ehrlich und genau sagen, oh, ich weiß, ich würde genau so handeln. Ich glaube, das können die wenigsten. Und ich merke aber, was der Stephanus ausgezeichnet hat, dass er so hat können reagieren, wie er reagiert hat. Was ich mega extrem beeindruckend finde, was das möglich gemacht hat, ist der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist schaffen wir Menschen das nicht. Und ich finde es mega genial, weil ich merke, die Sache, die der Stephanus wirklich ausgezeichnet hat, ist die Sache, die uns heute noch genauso zur Verfügung steht. Der Heilige Geist steht uns genauso zur Verfügung wie dem Stephanus dazumal. Und wir müssen uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Wir müssen um den Heiligen Geist bitten, dass wir ihn bekommen. Aber das können wir. Diese Möglichkeit steht uns allen zu. Und das ist das, was der Stephanus ausgezeichnet hat. Es heisst nie gross, was er überhaupt sonst für einen Mann war. Man hat keine Ahnung, wo er herkommt. Man weiss auch nicht, was er sonst geschafft hat oder irgendetwas. Das, was der beeindruckende Mann ausgezeichnet hat, war einfach der Heilige Geist. Und ich weiss, der Heilige Geist steht uns zur Verfügung. Und ohne Heilige Geist haben wir keine Chance, so besonnen, so gnädig und so weise zu reagieren. Und ja, wir wollen euch diesen Gedanken einfach mitgeben, jetzt auch gerade in die nächste Worship-Zeit. Hey, was wünschen wir uns? Was ist unsere Perspektive? Und nach was strecken wir uns aus? Der Heilige Geist, der uns ja, allen zur Verfügung steht. Wollen wir mehr von dem? Wollen wir die Möglichkeiten nutzen, die uns der Herr gegeben hat? Und was wollen wir schauen? Amen.